Ich lese uns das mal vor. Erst das ganze Kapitel und dann gehen wir wieder abschnittsweise oder versweise durch. Im Jakobusbrief Kapitel 3. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. Als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle selber entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der Kriechenden als auch der Seetiere, wird vom Menschen gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen, sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollten nicht so sein. Sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Und kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges nicht süßes Wasser hervorbringen. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Soweit. Wir lesen heute das Kapitel so ein Stück aus dem Zusammenhang heraus. Wenn wir mal das Gesamte nochmal im Blick haben, wie ordnet sich das ein? Erst, oder ich frage es mal andersrum. Worum geht es heute? Also worum geht es in diesem Kapitel? Um unser Reden. Richtig. Im Gegensatz zu was? Da steht hier ganz klar ein Gegensatz. Das geht ein bisschen unter, aber erst aus dem Gegensatz erschließt sich das der Gesamtzusammenhang. Reden im Gegensatz zum Tun. Wiederum einmal zum Tun. Und wo, aus welchem Vers geht das hervor? Genau, aus dem Vers 13. Es wird hier in diesem Kapitel eine Grundspannung im christlichen Bekenntnis aufgenommen, die es gibt, ich glaube, solange es Christen gibt. Es steht, dass fromme Reden gegen das, ich nenne das mal so, fromme Tun. Es gibt, ich glaube, seit 2000 Jahren einen regelrechten Wettbewerb in den Gemeinden, immer das Richtigste, Richtige zu reden. Darüber hat sich die Christenheit aufgespalten in tausende verschiedene Kirchen und Ansichten und Sekten. Es geht dabei immer um das richtige Reden, die richtige Lehre. Bis auf den heutigen Tag spaltet sich die Christenheit weiter, weil man der Meinung ist, der andere, der glaubt nicht richtig, der denkt nicht richtig, der redet nicht richtig. Und es wird fast nie gefragt, ob der vielleicht richtig handelt. Das muss aber das Kriterium sein, das, was uns der Apostel Jakobus hier sagt. Wie ist das Handeln eines Menschen? Ist das verwerflich? Es heißt dazu ja im 1. Thessalonicher Brief, dass wir uns von jedem Bruder zurückziehen sollen, der unordentlich lebt, der nicht arbeitet, der nur Gaugeleien treibt. Das sieht man nicht. Darauf achtet man selten. Aber wie einer hat eine andere, sich zur Taufe, zum Abendmahl, zu Luther, zu was weiß ich alles. Diese Dinge werden enorm hochgehalten. Und dagegen sagt das Wort Gottes, dass sich Weisheit und geistliche Erkenntnis, Verständnis Gottes, nicht primär im richtigen Lehren zeigt, sondern im richtigen Handeln. Und das muss natürlich auch das Kriterium untereinander sein. Es sind in diesem Kapitel sehr wichtige Zusammenhänge aufgedeckt. Und wir tun gut daran, wenn wir auf die im Einzelnen achten. Nochmal zum Anfang. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass diese ein schwereres Urteil empfangen werden. Was bedeutet das?
Dass sie das verantworten müssen, was sie lehren?
Ein Mensch wird an dem gemessen, was er redet. Jesus sagt, mit dem Maß, wie ihr messet, wird euch gemessen werden. Das heißt, wir haben ganz stark, ich nenne es mal so, unser Schicksal in der Hand. Und zwar unser zeitliches, wie auch unser ewiges. Und es ist, bei dem, was Jesus sagt, geht es noch einen Schritt weiter, die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Der Vers davor heißt, richtet nicht, ihr lieben Brüder, den, worin du den anderen verdammst, wirst du selber gerichtet. Die Barmherzigkeit aber rühmt sich gegen das Gericht. Es ist tatsächlich notwendig, dass wir im Umgang mit anderen Menschen und noch stärker im Umgang mit anderen Gläubigen, denn das Maß noch fester gezogen, aber das gilt grundsätzlich für alle Menschen, einen barmherzigen Umgang pflegen. Und zwar um unser Willen, nicht nur um der anderen Willen, weil Gott handelt nach unserem Reden. Es ist in unserer Macht. Wir dürfen verurteilen, nur wir müssen wissen, dass Gott dann gebunden ist, um seiner Gerechtigkeit willen, uns zuerst so zu behandeln. Und man kann das in der Familie ganz gut ablesen. Es gibt in der Familie immer so Muster, wie sich Kinder verhalten. Manche sind sehr höflich, hilfsbereit, dem anderen zugewandt. Und man kann eigentlich gar nicht anders, als dann das zu honorieren. Und manche sind sehr schnell harsch und hart und entsprechend viel Zurechtweisung und Zurückweisung erleben sie dann. Und das prägt sich sehr früh. So unser eigenes Erleben legen wir früh an, wird früh angelegt und wird sehr schnell verstärkt. Und das ist das, was uns hier gesagt wird. Und die Quintessenz dieser großen Spannung in diesem Kapitel sollte sein, dass wir nicht zuerst danach streben, Anerkennung zu kriegen über unser Reden, sondern über das stille, beständige Tun. Dann tun wir gut daran, denn, das sagt der Vers 13, wer weiß und verständig ist, der zeige das. Ja, es gibt unglaublich viel gestreite Besserwisserei, sinnlose Rivalitäten, wogegen uns Gott mahnt, lieber zu eifern oder miteinander zu eifern in guten Werken. Auch das kann übertrieben werden. Ich kenne so im Ansatz, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, da wurde nach diesen Regeln gehandelt. Und das war fast ein bisschen in die andere Richtung. Zum Beispiel, wenn Gäste kamen, da haben sich die Hausfrauen fast drum geschlagen, wer denn Gastgeber sein durfte. Ganz stark aber dieses Verständnis, Gutes zu tun. Da wurden keine theologischen Fachfragen gewälzt, sondern da hat man sich Mühe gegeben, dem Gast es leicht, einfach, schön zu machen. So eine Atmosphäre wünschte ich uns beständig in unseren Häusern. Das ist gar nicht so leicht. Es ist anspruchsvoller, als wenn man immer nur sagt, wie sich jeder richtig zu verhalten hat. Auch das hat ja einen Wert und auch das ist ja notwendig, dass jemand Anleitung kriegt. Aber das Entscheidende ist, diese Atmosphäre, wie jemand aufgenommen ist, ist er gerne beherbergt. Die Frage steht für uns, ganz speziell für die Mitarbeiter. Zuerst, der nächste Punkt. Da werden dann diese Exkurse gemacht, was die Bedeutung unseres Redens ist. Zuerst die nüchterne Feststellung, wir alle straucheln oft. Es gibt niemanden, der perfekt ist. Und erst recht nicht als Christ. Wir alle straucheln oft. Ich weiß, ich sag mal, als Vater ist es gar nicht so leicht, das zuzugeben. Da im Lebensstil zu pflegen, dass das für die Kinder erkennbar ist, dass Fehler gemacht werden und auch, ich sag mal, gemacht werden dürfen. Denn das gehört ja dazu, dass wenn wir oft straucheln, wir dazu stehen, dass wir fehlbar sind. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, dann ist er schon vollkommen. Das ist dieses berühmte griechische Wort, was eigentlich erwachsen oder was gleichzeitig erwachsen bedeutet. Vollkommen nicht im Sinne von perfekt, sondern gereift. Und ich darf da so sagen, reden zu lernen, und zwar nicht verurteilend zu reden, auch im Unterdruck zu segnen. Es ist ein schwieriger Prozess und das kriegt man nicht von Kindheit an hin. Solange das Leben leicht ist, kriegt man das ganz gut hin. Aber wenn man Schwierigkeiten hat und Druck ausgesetzt ist, dann entgleist es leicht. Und zu lernen, segensvoll zu reden, ist überhaupt nicht ein lebenslanger Prozess. Wir brauchen immer wieder diese gegenseitige Unterstützung und auch das Vorbild solcher, die gereift sind. Ich habe einen meiner geistlichen Väter als den erlebt, der hat wirklich im praktischen Vollzug manchen Fehler gemacht im Vergleich, also zu dem, wie ich den Maßstab angelegt hätte. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, sein Reden war immer positiv, außergewöhnlich, findet man unter Gläubigen, auch unter Gläubigen selten. Also positiv im Sinne von aufbauend, nicht nur so dahin geredet, sondern konstruktiv Gutes erwartend, nie sich runterziehen lassen oder andere runtergezogen. sehr wohl Differenzen wahrnehmen und trotzdem nicht daraus gleich Trennungen zu konstruieren. Das ist eine anspruchsvolle Art zu leben. Es gibt wenige Leute, die so vorbildlich sind in dem, was sie reden. Wer im Wort nicht stachelt, ist fähig, auf den ganzen Körper zu zügeln. Und dann kommt dieses Beispiel, wer selber mit Pferden zu tun hat, wer gerne reitet, der weiß, wie das geht. Man kann mit dem Zaumzeug, was nur im Maul des Pferdes liegt, das ganze große, manchmal auch sehr hitzige Pferd zügeln. Wir haben ja im Herbst diese große Stute zur Pflege gekriegt und dann war das ein richtig schweres Geschäft, ihr das beizubringen. Und das nützt nichts. Ich habe wenig Ahnung von Pferden gehabt und der Mitarbeiter, der sich damit auskannte, der habe ich gefragt, sage, nützt das nichts, wenn man ihr mal einen überzieht oder so? Nee, da kriegst du nur noch wilder. Beruhigend reden und über das Maul sie zügeln, in die Richtung kriegen, wo man es hin will. Und es ist zu lernen. Und die Bibel sagt, dass unsere Richtungsgebung genauso funktioniert, über unser Reden. Das ist auch sorgfältig darauf zu achten, auch für die Eltern, mit ihren Kindern so umzugehen, ihnen dort Vorbild zu sein, wie das Reden in einer Familie funktioniert. Und ich selber erlebe mich, ich erlebe uns in einer ganz schwierigen Phase, beständige Beschwernis ist das für mich, dass das Reden untereinander so heftig und wenig zugewandt ist. Oder so schnell so heftig und wenig zugewandt ist. Siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Drachen des Steuermannes will. Das bedeutet, ein Schiff braucht Wind. Unser Leben braucht einen bestimmten Druck von außen. Wenn der nicht zu groß ist, wenn gar keiner da ist, dann passiert auch nichts. Wenn der nicht zu groß ist, dann läuft das alles ganz leicht. Erst wenn es so richtig stürmisch wird, dann wird es schwer. Und doch wird das ganze Schiff, damals die Segelschiffe, ja trotzdem mit einem kleinen Steuerrad bewegt. Da muss dann der nicht mit einer langen Ruderpinne hin und her ochsen, das lässt sich dann nicht mehr machen, sondern mit dem kleinen Steuerrad kann man ein großes Schiff lenken. Und so ist die eigentliche Herausforderung in schwierigen Zeiten unseres Lebens, das Reden so in den Griff zu kriegen, dass die Richtung stimmt. In leichten Zeiten ist das kein Problem. Da gelingt es uns, denke ich mal, allen recht gut. Aber in schwierigen Zeiten, wenn alles drunter und drüber geht, wenn alles hierhin und dorthin sich bewegt, dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und auch da ist es faszinierend, Menschen kennenzulernen, die an der Stelle Erfahrung und Reife haben. Ich war ja mit Melanie vor 2 Jahren auf einer Missionsreise gewesen und wir haben jemanden besucht und eine junge Frau, die ein bisschen hitzig war und die hat dann beim Auto die Tür so zugeschlagen und nicht darauf geachtet, dass die Finger von der Mitarbeiterin noch drin waren. Ganz schlimm, weil die waren sofort aufgeplatzt. Und jeder Mensch schreit sonst oder schimpft. Und sie hat außer einem Schmerzensschrei nur Jesus angerufen. Und ich habe das vorher noch nie erlebt, dass jemand unter dieser Qual Gott lobt, Jesus wirklich lobt mit dem Mund und sagt, Herr Jesus, ich preise dich, Herr Jesus, ich preise dich. Und nach ungefähr einer Minute hat sie gesagt, ich wollte doch immer schon mal sehen, ob ich Folter aushalten kann. Dann haben wir schon drüber lachen können. Und es ist mit diesen aufgeplatzten Fingern nichts passiert. Die sind innerhalb einer letzten Zeit abgeheilt. Dort habe ich das erste Mal einen Menschen erlebt, der unter ungeheurem Druck mit seiner Zunge nicht sündigt. Ich hätte garantiert gesagt, ey, kannst du nicht aufpassen, oder bist du so bescheuert, die Tür zu hauen oder so. Das ist die erste Reflex. Und wenn der erste Reflex ist, Gottes Lob und Segen und Lobpreis, dann ist wirklich was in dieser Person neu geworden. Das kann man lernen. Sollten wir lernen. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich große Dinge. Siehe, welch kleines Feuer kann welchen großen Wald anzünden. Wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir in einer gesegneten und gesagten Weise reden, dann kann man mit wenigen Worten Dinge zerstören, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Das ist ja ein Feuer. Ein Feuer vernichtet etwas, was langsam gewachsen ist. Wenn man einen Wald sieht, der kann 100 Jahre alt sein und lässt sich durch ein kleines Streichholz vernichten. Und so ist es mit Reden, und da sind wir uns, denke ich, dessen oft nicht bewusst, mit Reden möglich, Dinge, die langsam gewachsen sind, schnell zu zerstören. Und da warnt uns Gott vor. Und für mich ist es eine Gewohnheit geworden, in Drucksituationen lieber zu schweigen, als den Unmut jederzeit rauszuplatzen. Das ist noch nicht die Endstufe, nämlich Gutes zu reden. Aber es ist schon mal besser, als die ganze Bosheit loszulassen auf den anderen. Oft zeigt sich ja eine Situation erst später. Oft ist nicht im ersten Moment das, was wir sehen, auch so bestätigt, sondern wenn ich dann warte, dann erschließt sich mir nach und nach der gesamte Zusammenhang und dann kann ich auch anders damit umgehen. Und deswegen ist es klug zu warten, bis wir wissen, wie auf eine Reaktion, auf eine bestimmte Situation zu reagieren ist. Jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der Griechen als auch der Seetiere, wird vom Menschen gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Nur die Zunge kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Es ist eigenartig, es wird ja viel erforscht und die Wissenschaft hat viele Dinge herausgefunden und man kennt sich mit fast allem aus, außer mit dem Menschen. Und mit dem Umgang untereinander. Und es wird sehr viel erforscht und sehr viel Geld ausgegeben. Und trotzdem wird noch genauso viel, man denkt manchmal noch mehr, untereinander zerstört, als zu Zeiten, wo man noch nicht so viel wusste. Und das hat immer mit dem Reden zu tun. Mit dem Umgang mit unserem Mund. Ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Und dieses Unstete, dieses mal so, kann man in jeder Familie ablesen. Man nennt das therapeutisch eine Ambivalenz, also dass man heute so redet, morgen so, das ist eine der zerstörendsten Dinge überhaupt. Wenn jemand nur Böses redet, ist es noch leichter, als wenn das so wechselt. Denn dann weiß man das irgendwann, dass von jemandem nichts Gutes zu erwarten ist. Aber sehr häufig gibt es Menschen, die sind herzlich und zugewandt und in der nächsten Situation völlig abweisend. Und das zerstört. Das ist eine ganz tief verunsichernde Art des Umgangs. Und auch da müssen wir wachsam sein, miteinander umzugehen, mit unserer Zunge umzugehen. Und es gibt seit Beginn der Gemeinde, also seit 2000 Jahren etwa, auch wegen dieses Abschnittes, den wir heute lesen, Bewegungen innerhalb der Christenheit, die das Schweigen wertschätzen. Diese Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, geht ein Stückchen auf unser heutiges Kapitel zurück. Und es wird geübt in Fastenzeiten. Wir sind ja jetzt in der Adventszeit eigentlich in der Fastenzeit, das weiß kaum noch jemand. War oder Fastenzeiten waren in früheren Jahrhunderten immer auch Schweigezeiten. Eben um keinen Unsinn zu reden, hat man sich zurückgehalten und den Gottesdienst abgewartet und dann Gott gelobt. Man darf solche Übungen mal machen, dass man das bewusst, einfach bewusst mal auf das Reden verzichtet und sich bewusst macht, sich vornimmt, an einem bestimmten Tag oder an einer bestimmten Stunde, wenn man den Mund öffnet, dann nur zum Guten. Und das, auf diese Weise kann man das lernen, auf seine Zunge zu achten. Und solche Zeiten gehörten von jeher zum, sagen wir, zur christlichen Tradition. Und es gibt ja heute solche Einkehrzeiten, Retreten, Häuser der Stille, wo man genau diese Dinge phasenweise praktiziert. In jedem Kloster gibt es Schweigezeiten. Also es ist untersagt, irgendetwas zu reden, außer was zu den Regularien gehört, also zu den Stundengebeten oder zu irgendwelchen Notfällen, wo man natürlich dann sich mitteilen muss, aber ansonsten kein faules Geschwätz. Kein ständiges berieselt werden. Kein ständiges dem anderen in den Ohren liegen. Vielleicht können wir das mal üben jetzt. Mit den Feiertagen ist ja ein bisschen ruhiger. Dass wir dann einfach mal bewusst Zeiten der Stille nutzen, die wir nur damit unterbrechen, dass wir bewusst dem anderen Gutes sagen. Es gibt ja viele Schweigezeiten, ich denke gerade an Ehen und auch in Familien, da wünschte man, da würde die Schweigezeit mal durchbrochen. Da wird nicht zu viel geredet, sondern zu wenig. Vor allem miteinander. Aber das hat genau eigentlich denselben Zusammenhang, dass man nämlich, solche Schweigezeiten stellen sich dort ein, wo man nicht gelernt hat oder das nicht durchgehalten hat, Gutes zu reden. Dann mag man mit dem anderen nicht mehr reden. Dann will man nicht mehr verletzt werden. Dann will man sich das Gewäsch nicht mehr antun. Und auch solche, ich nenne das mal unfreiwilligen Schweigezeiten, lassen sich mit Gutes reden durchbrechen. Und auch da, welche bessere Gelegenheit als Weihnachten wäre da. Und dieses sich beschränken auf das Gute, das wird in diesen letzten vier Versen dann nochmal vertieft. Mit der Zunge preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor, das, meine Brüder, sollte nicht so sein. Gott hat es so nicht gedacht. Diese Ambivalenz ist nicht in seinem Plan, sondern Gutes zu reden. Und wem nichts Gutes einfällt, der hält den Mund und tut was Gutes. Die Quelle sprudelt doch auch nicht aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor. Und ein Feigenbaum kann nicht Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen. Jesus sagt dazu im Matthäusevangelium: Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Oder, Sprichwort heutige Zeit, sagt, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Was ein Mensch redet, zeigt immer den Zustand seines Herzens. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt nur wenige Menschen, die die sogenannte Herzensschau haben. Es gibt Leute, die haben, wenn die jemandem begegnet, wissen die, was in dem anderen verborgen ist. Jesus wusste das auch, da er ihre Gedanken kannte. Oder da er wusste, was in ihrem Herzen ist, sprach er das und das zu ihnen. Aber für uns ist immer dann zu erkennen, was im Herzen eines anderen Menschen ist, wenn ich auf sein Reden achte. Und ein anderer kann das natürlich auch in unserem Herzen erkennen, was in unserem Herzen ist. Und so reden macht das offenbar. Der Mund redet immer das, was im Herzen ist. Und deshalb, wer von euch ist weiß und verständig? Er zeige diese Weisheit und sein Verständnis. Im guten Wandel, durch Werke der Sanftmut und Weisheit. Da sage ich, auch das ist Weihnachten wieder leicht. Das ist ja die Zeit der guten Werke an sich. Schenken ist ja weiter nichts als gute Werke. Ich weiß, wie schwer das ist. Es gibt Menschen, die haben das richtig als eine Naturbegabung, sich zu schenken. Das ist ihre Liebessprache. Und für andere ist das wieder sehr schwierig, ein passendes Geschenk zu finden. Eine unserer Töchter hat dieses Handicap, das hat sie wahrscheinlich von mir geerbt. Und sie hat eine wunderbare Idee. Sie hat Gutscheine gemacht. Da steht drauf, ich wasche dir meinen Gutschein voriges Jahr. Gutschein für 5 Mal Autowäsche. Und sie hat sich bitter beklagt, dass ich den nicht direkt so eingelöst habe. Und mit Recht. Das ist fast wie eine Missachtung dieses Geschenks. Sie hat gesagt, bitte, mach wieder Gutscheine. Das ist ihre Art zu sprechen. Die gute Tat ist im Alltag zu merken. Das weiß ich und hingegeben. Eine Möglichkeit, wie wir gute Werke praktizieren, muss nicht immer sofort sein. Wir müssen nachher nicht einer dem anderen schnell die Schuhe putzen, weil man sonst nichts einfällt. Aber man kann vielleicht einen Gutschein erscheinen, für einmal Schuhe putzen. Diese praktischen Dinge, die sind das, die etwas von der Gesinnung unseres Herzens ausstrahlen lassen. Dagegen steht, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, dann rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und da wird etwas nochmal zu der Gesinnung des Herzens geredet. Oder uns mitgeteilt. Unser Reden entgleist immer, wenn wir eifersüchtig oder eigennützig sind. Und das ist so, was mir selber dieser Text heute sagt. Wenn das auch in unserer Familie so entgleitet, wenn man sich angiftet, dann sind es diese beiden Dinge. Man ist eifersüchtig auf den anderen und man sucht seinen eigenen Nutzen. Wenn es heißt, ein jeder sehe nicht auf das Seinige, sondern auch auf das der anderen, dann ist es wieder einer dieser faszinierenden Verse der Bibel. Ein jeder sehe nicht auf das Seinige, steht dann nicht weiter, sondern nur auf das des anderen, sondern auch auf das des anderen. Das heißt, hab den anderen immer mit im Blick. Guck, ob die Entscheidung, die du triffst, für den anderen auch von Vorteil ist. Denn es gibt solche Lösungen. Christliches Leben bedeutet nicht, der andere kriegt alles und ich gar nichts. Und ich muss mich dann aufopfern oder zu Tode lieben. Sondern der Nutzen, den du für dich selber suchst, dem gestehe den anderen mit zu. Und das ist daran zu erkennen, dass die Weisheit von oben erstens rein, zweitens friedvoll, drittens milde, viertens folgsam und voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt ist. Diese einzelnen Punkte sollten wir als Hausaufgabe nochmal angucken, was das heißt, solche einzelnen Wesenszüge oder Charaktereigenschaften. Wenn die bei uns gefunden werden, dann sind wir auf einem guten Weg. Dann werden uns auch schwerlich andere nicht leiden können. Denn die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Die Frucht der Gerechtigkeit, das ist ein schöner Ausdruck. Früchte wachsen ja. Die brauchen eine Zeit, bis sie gereift sind. Gerecht ist man nicht durch Anstrengung, sondern Gerechtigkeit entsteht. Gerechtigkeit oder gerechtes Handeln wächst heran. Und zwar bei den Menschen, die Frieden im Blick haben. Die Frieden im Blick haben nicht in so einer allgemeinen Weise und sagen, wir sind ja alle für Weltfrieden, sondern die dazu beitragen, Frieden zu stiften. Selig sind die Friedensstifter, denn schauen wir nachgucken. Matthäus 5. Zu viele Möglichkeiten. Sie werden Gottes Kinder heißen. Genau, Söhne Gottes heißen. Das ist es. Der letzte. Also der neunte. Also im Kind Gottes ist daran erkennbar, dass er Frieden stiftet, statt Differenzen verstärkt oder vertieft. Vater, das erbitten wir für uns und für diese ganze Gemeinschaft und für diese Region, in die du uns gesetzt hast, dass wir uns als solche erweisen, die deinen Frieden suchen und die davon angezündet sind, es untereinander leichter und angenehmer und hilfreicher zu machen. Sei uns gnädig darin, stärke uns überall, wo uns das wegzulaufen droht oder wo wir ermatten unter den Schwierigkeiten, die auf uns einstürmen. Wir bitten dich für die Feiertage hier, für dieses Haus, für die Gemeinschaften in den Häusern, aber auch für unsere Familien, für unsere Herkunftsfamilien, für das ganze Miteinander. Danke, dass du uns segnest an diesem Sonntag und uns Zeit gibst miteinander. Wir freuen uns, dass du es gut mit uns meinst und segnen diesen Tag und die Gemeinschaft in dem heiligen Namen Jesu Christi. Amen.